Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, gut und hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ekstase im Waldstadion, eurem hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcast zu Eintracht Frankfurt. Es ist wie immer viel los, leider nicht so viel auf dem Platz, aber es gibt viel zu besprechen und dieser doch komplexen Gemengelage im Saisonendspurt tragen wir natürlich Rechnung, indem wir heute zu viert sind. Ihr kennt den Stefan schon aus der letzten Runde, da hat er Premiere gefeiert und ist auch heute wieder mit am Start. Gute Stefan!
Hallo, Gude.
Und da wir ja zu viert sind, sind unsere Stammgäste, unsere Hosts, unsere, ihr kennt sie schon, bestens Gäste mit am Start. Einmal der David. Gude, David.
Gude, Manuel.
Und der Matthias ist auch da. Gude, Matthias.
Gude, ihr drei.
Ja, wir haben jetzt ein kurzes, knackiges Vorgespräch gehabt, uns einmal darauf verständigt, worüber wollen wir denn sprechen heute. Und da darf der Blick nach Augsburg einmal kurz zurück natürlich auch nicht fehlen, auch wenn er vielleicht eher schmerzhaft ist. Wir betrachten die Ausgangsposition. 3 Spieltage haben wir noch. Es ist ein bisschen komplex, was auch die mögliche Europa-League-Qualifikation angeht, denn da haben wir natürlich nur bedingt etwas in der Hand, könnten aber begünstigt werden. Und wir schauen auch einmal auf unseren Trainer Albert Riera und werfen die Frage auf, inwieweit hilft er uns denn eigentlich noch über den Sommer hinaus? Wäre vielleicht ein Ende mit Schrecken besser, als in die neue Saison mit ihm zu gehen? Soweit der kurze und knackige Themenüberblick. Und ich würde einmal gerne wissen, Stefan, wenn du nach Augsburg blickst auf unser 1:1, das uns tabellarisch zwar geholfen hat, aber spielerisch vielleicht doch mal wieder etwas zu wünschen übrig ließ. Wie geht's dir damit? Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ich muss sagen, als ich vor dem Spiel die Aufstellung gesehen habe, war ich teilweise ein bisschen verwundert, weil ich da Skiri gelesen habe, Ahoff gelesen habe. Ich habe mich gefreut, dass Can Usun von Anfang an gespielt hat, weil er muss meiner Meinung nach, was man auch dann gesehen hat im Spiel, muss er einfach starten, weil er auch ein Spieler ist, der auch mal was probiert, der auch mal 1 gegen 1 geht, der auch mal von Weitem schießt, auch wenn nicht jeder Schuss vielleicht da gelandet ist, wo er gelandet ist. Ich finde, Skiri hat das nach anfänglichen Fehlern eigentlich ziemlich solide gemacht. Hätte ich nicht so von ihm gedacht als Innenverteidiger, aber es hat mich auch für ihn gefreut, dass er so eine solide Leistung gezeigt hat. Ja, die zweite Halbzeit war auf jeden Fall ein bisschen besser. Da hat Riera dann ja auch Letztoran gebracht und Ansgar Knauf mit ein bisschen mehr Speed. Und ich fand, dann war das eigentlich okay für unsere Verhältnisse. Es geht halt leider in der Saison nicht viel besser, obwohl wir die Spieler eigentlich dazu hätten. Aber es war schon für unsere Verhältnisse ein gutes Spiel, halt besonders in der zweiten Halbzeit. Dass man in Augsburg so Spiele hat, das war schon vorher klar, dass sie viel mit langen Bällen agieren, dass sie physisch einfach sehr, sehr stark sind und dass sie natürlich auch noch, wenn sie gewonnen, Resthoffnung gehabt hätten auf einen europäischen Platz, je nachdem, was die Freiburger dann noch gemacht hätten. Also ich sag mal so, man muss damit leben. Ich konnte gut mit dem 1:1 leben, weil ich nicht mit mehr gerechnet habe. Es hätte natürlich hinterher noch mehr sein dürfen, aber ich war unter dem Strich zufrieden.
Okay, also es klingt ja schon mal, ich finde, wohlwollend. Also okay, vielleicht darf man in Anbetracht der Gesamtsaison auch gar nicht sehr viel mehr erwarten. Zufrieden, ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Spiel in Augsburg? Vielleicht fängst du einmal an, Matthias, dann David.
Am Ende kann so ein Spiel in Augsburg mal drin sein, dass du 1:1 spielst. Dass du spielst ja auch dominant. Du hast mehr den Ball. Du spielst, ich glaube, 87% Pässe kamen an. Du hast mehr Torschüsse aufs Tor. Diese X-Goals, das verstehe ich irgendwie immer noch nicht so ganz. Ja, weil so eine Chance wie Kalimendo, der dann gar nicht aufs Tor schießt, aber nur knapp am Ball vorbeitritt. Die ist dann bei X-Goals ja gar nicht mit drin. Und dann gibt es auch nochmal die Bundesliga-Werte und andere Statistik und die Sky-Statistik ist dann irgendwie auch nochmal anders. Das würde ich dann gar nicht mal so sehen. Aber ich denke, so ein Spiel kann drin sein. Ich fand es dann auch, ich habe die zweite Halbzeit habe ich dann wirklich live gesehen. Das fand ich schon okay. Wir kamen dann nochmal gut raus. Hab mir dann im Nachhinein die erste Halbzeit angeguckt, vorher ja, oder die sehr so schlecht betitelt wurde. Ich fand das auch nicht so schlecht. Am Ende, wir kommen halt nur, wir können das Spiel halt nicht dominieren. Viel Ballbesitz bringt halt nichts. Wenn der Ball nur zirkuliert und du halt nicht gefährlich in den Strafraum kommst und zu Abschlüssen kommst. Wir können mit dem Ball einfach nicht gefährlich ein Spiel aufziehen.
Wir werden mit dem Ball nicht so warm, ne?
Ja. Einfach hintenrum schon, aber und dann würde ich auch nochmal drauf aufgehen, Skiri hat 15 Zweikämpfe gewonnen, also bester Zweikämpfer von uns, auch seit langem. Ich glaube, da in der Innenverteidigung, er hat ja fast dann so eine Art inneren Innenverteidiger, also eine Art Libero gespielt. Das hat ihm ganz gut getan und auch den Koch hat das, glaube ich, auch. Der hat dann auch nicht so viel, konnte sich dann auch ein bisschen eher darauf verlassen, dass Skiri noch da war, ja.
Also ich finde, Skiri war so, er hatte ja diesen kapitalen Bock ganz am Anfang, das hätte ja zu einem Gegentor führen können, danach, das kann einem ja auch schon ganz schön dann irgendwie für immer im Spiel in den Knochen stecken, danach hat das doch wirklich mit je länger das Spiel dauerte, immer besser gemacht und war am Ende, finde ich, auch sehr, sehr stark. Dennoch fand ich es auch ein bisschen überraschend. David, wie hast du es gesehen? Also, weil zufrieden und ja, es klingt ein bisschen Zufriedenheit hier durch, die ich noch nicht so ganz teilen kann, aber vielleicht.
Ja, dann sind wir ja das andere Team, das ist ja gut, 2-2, weil ich fühle mich eher noch so wie in dem Film Narcos, der Escobar auf der Hollywood-Schaukel, der so da trostlos hin und her wippt und ich weiß, was los ist, was gerne als Meme genommen wird. Weil ich fand, was krass, dass wir uns schon über so eine. Ja, ich will ja nicht sagen, dass die zweite Halbzeit nicht gut war, aber dass wir uns darüber schon so extrem freuen, dass wir uns dann mit zufrieden geben, dass wir 1-1 in Augsburg spielen, dass wir überhaupt dieses 1-0 fangen, nervt mich unheimlich, ja, so 3 Minuten vor der Halbzeit. Skiri hat ein tolles Spiel gemacht, ja, diese Werte sind großartig, das ist natürlich, ich habe es auch gelesen gehabt, der hat, das muss man sich mal vor Augen halten, der hat, so viele Zweikämpfe gewonnen wie Koch in den letzten 3 Spielen und Theate in den letzten 6 Spielen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also da ist doch wohl klar, wo es hakt gerade. Ne?
Also, prozentual oder absolute Zahlen?
Absolut.
Okay.
Absolut.
Wow. Ja. Krass.
Und das ist eigentlich, finde ich, echt bedenklich. Aber gut, angesichts der Tatsache, was auch auf dem Spiel stand, wir waren hinter Freiburg in der Tabelle. Klar, man kann annehmen, dass Freiburg in Dortmund verliert und wir mit einem Punkt gewinnen, sie dann wieder überholen und es dann sozusagen selbst in der Hand haben, vor Freiburg auch stehen zu bleiben, wenn die Spielausgänge so sind, wie man sie sich eigentlich erhofft. Aber momentan kannst du ja überhaupt nichts erwarten. Also und mir fehlt so vieles und wir reden nachher auch nochmal über den Trainer. Also mir fehlt auch eine Begründung dafür. Mir fehlt auch so ein Nachvollziehen können, was da eigentlich in dem Team los ist. Und
ja, ich glaube, das kam halt auch anders rüber. Wie du schon sagst, die Erwartungen bei mir, bei dieser Mannschaft, die sind einfach so gering mittlerweile. Natürlich musst du nach Augsburg fahren und die weghauen. In dieser Situation. Aber seht ihr das jetzt auch gegen den HSV, dass wir da so auftreten? Ich nicht.
Der HSV ist so wahnsinnig ersatzgeschwächt, hat, glaube ich, in den letzten 9 Spielen einmal gewonnen. Ich erwarte, dass wir
und
da.
Und was passiert? Willkommen in Frankfurt.
Ja.
Ich will es auch nicht hören.
Natürlich will man es nicht jinxen, so, aber war ein toller Samstagnachmittag hier in Köln. Die Sonne hat geschienen. Ich dachte, naja gut, du guckst jetzt halt trotzdem die Eintracht. Und ich habe minütlich eigentlich schlechtere Laune bekommen und war dermaßen unzufrieden. Selbst bei dem 1-1, ich konnte mich gar nicht freuen, weil ich nicht sehe, wie sich diese Mannschaft seit Riera da ist, entwickelt. Sie entwickelt sich nämlich nicht. Sie spielt total mit angezogener Handbremse. Man weiß nicht, was ist eigentlich genau der Plan und warum ist die Mannschaft so verunsichert, so ein bisschen träge. Das ist echt eine Dynamik, die unter Toppmöller begonnen hat und sich unter Riera in anderer Art und Weise irgendwie fortsetzt. Also, ich bin fassungslos, ehrlich gesagt, über dieses Spiel. Weiterhin,
ich glaube immer mehr. Ich glaube, immer mehr setzt sich durch, dass, also ich habe es am Anfang nicht geglaubt, aber jetzt sehe ich es mehr und mehr, für mich zumindest, dass diese Mannschaft falsch zusammengestellt ist. Dass man unterschätzt hat, was so Leute wie Marmoush und Etiquette selbst in einem Ballbesitzfußball, den ja auch Toppmöller gerne mag und mochte und gespielt hat, trotzdem noch mit einem schnellen Umschaltspiel alles erreicht haben. Also, und welche Kreativität von diesen beiden Spielern ausgeht. Jetzt hast du jemanden wie Burkhardt im Sturm vorne oder Kalimuendo, die gefüttert werden müssen, aber dann bringst du einen Usun, der ja eigentlich füttern müsste, aber lieber selber schießt. Also, das hakt hinten und vorne so ein bisschen. Nichts gegen Usun, der hat ein super Spiel gemacht, der hat zumindest mal einen Schuss, das Tor gesucht, zwar nicht so oft gefunden oder nicht richtig gefunden, aber ja, zwar hat er jetzt den einen Pass noch zu Doan gegeben, der dann halt das Tor gemacht hat, aber eigentlich müsste der mich viel mehr füttern. Wer füttert die denn überhaupt? Unsere Stürmer. Ich weiß nicht.
Also ich finde, ja, Kalimuendo und Burkhardt sind schon so die Typen, die, also Kalimuendo hatte eine starke Aktion, erste Halbzeit, da hätte er, finde ich, noch einmal querlegen sollen auf Usun, hat er nicht gemacht, hat sich irgendwie die Aktion selbst verdient und dann an die Torstange geschossen, das war natürlich dann nicht so prall. Aber ja, irgendwie hakt es da, sehe ich genauso. Ja, Stefan, du hattest die Runde eröffnet mit zufrieden. Was erwartest du denn noch so von der Mannschaft? Oder was darf man denn noch eigentlich erwarten für die restlichen drei Spiele? Ich nenne es mal kurz: Hamburg zu Hause, BVB auswärts, Stuttgart zu Hause.
Also zunächst mal sind das natürlich drei Hammerspiele. Also das wünscht sich, glaube ich, jeder Fan gegen Hamburg, gegen Dortmund, gegen VfB. Ich glaube, das sind einfach die Spiele, die du sehen willst in der Bundesliga und nicht gegen Hoffenheim oder auch gegen Wolfsburg oder so. Deswegen, so von den Namen her ist das Restprogramm eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich finde es aber, das ist so zu erwähnen in einem Nebensatz, ich finde es sehr kurios, dass wir uns schon wieder mit Freiburg darum streiten müssen, ob wir in die Europa League kommen oder in sonst einen Wettbewerb. Das hatten wir letzte Saison. Das hatten wir 2023 mit Oliver Glasner noch am letzten Spieltag, wo wir gegen Freiburg selbst gespielt haben. Dann hatten wir es letzte Saison, wo wir gegen Freiburg noch gewonnen haben, damit wir in die Champions League kommen. Jetzt sind wir dieses Jahr wieder so weit, dass wir wieder uns mit Freiburg darum fighten müssen, in die Europa League zu kommen oder in die Conference League. Das mal nur so nebenbei. Was kann man noch erwarten? Also Riera hat es ja direkt gesagt, beide Sohn nach dem Spiel, das Spiel gegen den HSV musst du gewinnen. Ich glaube, das ist nicht so schwer zu erkennen, weil die Hamburger ebenfalls noch nicht so ganz raus sind aus dem Abstiegssumpf. Also für mich persönlich, was ich mir einfach wünschen würde, was ich mir einfach von der Mannschaft erwarte, dass sie an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpft und dann schon von Spielbeginn so spielt, weil dann hast du auch gute Chancen, gegen Hamburg zu gewinnen. Und dass sie sowohl in Dortmund als auch gegen den VfB zu Hause nochmal sich reinwerfen, zeigen, dass sie verstanden haben, um was es geht. Und wenn es halt dann nicht reichen sollte, okay, dann muss man leider so konsterniert sagen, dann hat es halt nicht für mehr gereicht. Dann ist, so wie du schon gesagt hattest, der Kader dieses Jahr nicht so ausgeglichen und so ausgewogen, wie man sich das vielleicht gedacht hätte. Vielleicht hätte man doch noch ein bisschen mehr machen müssen, als nur einen Burkhardt und einen Doan für vorne zu holen. Uns fehlt halt wirklich schon seit Jahren ein Sechser oder auch zwei Sechser, die wirklich die Defensive auch stabilisieren, Ruhe reinbringen, wissen, wann sie mal das Tempo rausnehmen müssen. Ich glaube, wenn wir so Spieler einfach drinne hätten bei uns in der nächsten Saison, so zwei, drei Spieler vielleicht, dann würde das Spiel auch wieder ganz anders aussehen. Aber dieses Jahr ist es halt nun mal so. Wir haben viele Spiele, wo wir selbst nach dem Sieg gesagt haben, okay, richtig gut gespielt haben wir eigentlich nicht. Heimspiel gegen Heidenheim, Heimspiel gegen Mainz in der Hinrunde haben wir auch gewonnen. ganz knapp auch gegen die Augsburger haben wir auch in der Hinrunde gewonnen mit Hängen und Würgen. Das waren zwar Siege, oder aber jetzt nicht himmelhoch jauchzend wahrscheinlich aus dem Stadion dann gegangen bist. Also ich will halt eine Mannschaft sehen, die sich wirklich zerreißt für den Verein, die versucht, die Spiele zu gewinnen, möglichst, auch wenn es schwer ist, auch in Dortmund zu gewinnen. Aber wenn es irgendeiner hinkriegt, dann unsere Eintracht. Irgendwie.
Also das, ja, da wollen wir mal das Divereske bemühen. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Wenn es auf die Mütze gibt, dann auf jeden Fall immer in Dortmund. Aber der Fußball ist verrückt, das wissen wir alle. Und es kann immer alles passieren. Deswegen lieben wir den Sport auch so. Aber ich höre raus, man muss den Willen erkennen können. Ich finde, das ist das, okay, das darf man ja auch erwarten, den Willen zu erkennen zu können, dass sie gewinnen wollen. Und wofür es dann reicht, ja, ist dann fraglich gegen zumindest zwei sehr starke Gegner. Und es ist, um nochmal dein Zufriedenheitsthema irgendwie aufzumachen aus dem ersten Statement, also damit wärst du zufrieden. Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung zu Recht so relativ gedämpft. Matthias, womit würdest du denn jetzt noch gehen? Was würde dich zufriedenstellen, wenn die letzten drei Spiele rum sind? Was muss da passiert sein?
Ja gut, klassisch natürlich. Gerade, da werden wir gleich noch drüber sprechen, kann ja der siebte Platz Gold wert noch sein nach so einer Saison. Du kannst natürlich auch wieder ein geiles Endspiel gegen Stuttgart haben. Dazu musst du halt jetzt natürlich in Hamburg gegen Hamburg was machen. Dann sieht das wieder in Dortmund, wie du schon sagst, rechne ich mir auch gar nichts aus, ja. Weil das auch historisch, da haben wir noch gefühlt noch nie so richtig was geholt. Ich glaube, schon lang zurück, Marco Fabian hat mal ein geiles Tor da gemacht. Ins lange
Eck.
Der letzte
Sieg war von in der Corona-Saison, als wir da gewinnen. Stimmt. Und dann trotzdem noch 2-0. Den Vorsprung von 7 Punkten hergeben. Und dann in die Euroleague kommen, die wir dann natürlich gewinnen. Ja, so, das ist der letzte Blick nach Dortmund.
Ja. Nein, du musst jetzt Vorlage Hamburg und wenn sie es jetzt noch nicht verstanden haben, ja Leute, dann was willst du denn da noch machen? Also ich habe keinen Bock, irgendwie da so reinzuschlittern in diese oder dann womöglich dann irgendwie Siebter zu werden und der dann nur für die Conference League reichen würde, dann will ich lieber Achter werden und am liebsten gar nichts. Dann sollen die komplett was Neues aufbauen und diese Conference League ist auch, ich glaube, vielleicht kann diese 5-Jahres-Wertung europäische Teilnahme, dass die kann dann irgendwie ein bisschen Geld einbringen, aber sonst fällt bei der Conference League ja gar nichts ab. Nur Belastung.
Ja. Belastung, du verdienst kein Geld und es ist auch sportlich als Argument für das, was eigentlich Frankfurt jetzt sich erarbeitet hat in den letzten Jahren, auch nicht so das Mega-Pro-Argument für einen Spieler, der, also keine Ahnung, der Kragenweite Doan Burkhardt, die waren bestimmt auch heiß drauf, Champions League zu spielen und wenn du jetzt sagst, im Sommer habe ich wieder auch Conference League, dann naja.
Ja, es ist was anderes, wenn du mit so Mitteln wie Freiburg in die Conference League einziehst und relativ wenig Ausgaben hast. Aber wenn du halt einen Kalimendo mal noch im Winter holen kannst, einen Ebnu Talib aus der zweiten Liga, dann musst du schon irgendwie einen Doan und Burkhardt vorher holst, dann muss halt am Ende mehr drin sein. Und dann muss man halt auch sich hinterfragen, warum leisten so Spieler, die eine Menge Geld für Eintracht Frankfurt immerhin gekostet haben, warum sind die nicht die absoluten Top-Verstärkungen? Ja. Klar kommen die Verletzungen dazu. Das endlich was wir ja schon lange auch sagen, wird da im Hintergrund im Staff auch mal ein bisschen gemengt.
Ja.
Weil da müssen wir auch komplett anders in die nächste Saison. Also man denkt ja eigentlich jedes Jahr, es gibt keinen Umbruch. Gefühlt wird jedes Jahr der Umbruch immer größer.
Mhm. Was du gerade gesagt hast, Emanuel, mit dem Bezug auf junge Spieler. Ich meine, aktuell der Lenz aus Bochum, der bei Hoffenheim ja jetzt unterschrieben hat oder zumindest seine Zusage gegeben haben soll, vor allem unter dem Argument, dass er definitiv international spielen will. Und ich weiß gar nicht, wie die Chancen von Hoffenheim noch auf Champions League stehen. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie viele Punkte das noch sind. aber zumindest ist das gesicherte Euroleague. Und so ein junger Spieler, der aus der zweiten Liga kommt, der sicherlich ein großes Talent ist und weiß auch, dass Hoffenheim, übrigens auch nochmal so ein Thema, sich Zeit mit Talenten nimmt, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Das Thema Zeit bei der Eintracht wird ja, Zeit ist relativ. Bei Hoffenheim bekommen die Spieler die Zeit, hat man das Gefühl, und entwickeln sich. Und ja, und dann entscheidet sich so ein junger Spieler natürlich dann nach so einer Saison, die auch Hoffenheim gespielt hat, sehr attraktiv, doch dann eher für so einen Verein als für uns. Wo du halt jetzt auch gerade nicht weißt, bleibt ein Riera?
Wo geht's hin?
Ja.
Na? Also, so realistisch betrachtet, ich habe jetzt mal auf die Tabelle geschaut, also die Hoffenheimer sind punktgleich mit Stuttgart. Stuttgart ist Vierter, Hoffenheim ist Fünfter, das heißt, die können auch ganz realistisch noch in die Champions League einfahren. Das ist natürlich ein riesiges Argument, auch Leverkusen mischt da noch mit 55 Punkten und dann sind wir halt da komplett abgeschlagen, 12 Punkte dahinter mit 43. Und wenn ich mir das Programm anschaue, okay, wir könnten uns gegen Hamburg zu einem Sieg würgen. Wir werden sehr wahrscheinlich in Dortmund verlieren und können hoffen, dass sich Stuttgart, für die wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin um alles gehen am letzten Spieltag, auch um Champions League oder Euro League. Also die werden sich wahrscheinlich dann nicht schonen fürs DFB-Pokalfinale. Man kann vielleicht mit 3 Punkten rechnen, man kann mit 1 rechnen und wenn es super läuft, ganz super läuft, vielleicht mit 6. Und den ganzen, ganz kurz, ohne das jetzt genau ausrechnen zu können, aber Bayern muss in der Champions League punkten, am besten gewinnt Freiburg sein Halbfinale in der Euroleague, am besten scheidet Rayo Vallecano aus in der Conference League und am besten scheidet auch Atletico Madrid aus gegen Arsenal und am besten qualifizieren sich Stuttgart für die Liga oder über die Liga für die Champions League, dann sind das alles Dinge, die sehr begünstigen würden, dass Platz 7 für die Euroleague reicht und Platz 8 für die Conference League. Viele hätte wäre, aber auch nicht ganz unrealistische Szenarien. Ich sehe jetzt wirklich einen finanziellen Bruch und einen krassen sportlichen Bruch dann jetzt erstmal im Sommer, wenn wir es realistisch angehen. Also da kann vielleicht die Conference League, die Euroleague rausspringen, aber selbst das ist ja überhaupt nicht gesichert. Ja, das wirft die Frage auf, was mache Riera seit 3 Monaten mit regulärem Trainingsbetrieb, ohne Reisestress, ohne gar nichts? Wie zufrieden seid ihr mit ihm? Und die Frage muss schon erlaubt sein, sollte man im Sommer darüber nachdenken, dass er vielleicht die falsche Wahl war und man mit einem neuen Trainer in die Saison geht? Stefan, dazu.
Ja, also ich bin auf jeden Fall pro Riera. Ich gehöre zu der Fraktion, der ihn auf jeden Fall auch über den Sommer hinaus gerne sehen würde in Frankfurt, weil ich finde, und dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, die Mannschaft oder beziehungsweise viele von der aktuellen Mannschaft haben ja noch unter Topmöller trainiert, der sehr auf Ballbesitzfußball war. Und es war auch viel hintenrum Gespiele und den Ball gefühlt ins Tor reintragen. Da kamen ja auch wenig Schüsse von außerhalb des 16ers und bis da mal einer geschossen hat. Sehr Schlafwagenfußball so. Und jetzt soll Riera innerhalb von wenigen Monaten das, was die Spieler in 2-3 Jahren reingetrichtert bekommen haben. In jedem Trainingslager, in jeder Videositzung sollen das innerhalb von 3 Monaten quasi rausbekommen aus ihren Gedanken und ihren Köpfen, das finde ich, geht mir ein bisschen zu schnell und auch ein bisschen zu leicht. Ja, ich finde auch, dass Riera teilweise auch zu Beginn sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hat mit den ganzen Sachen, wo er gesagt hat, die Spieler, die Spieler springen für mich von dem Balkon, dann werden sie es auch machen. So Sprüche, die waren, das weiß er jetzt auch hoffentlich selber, die waren vielleicht ein bisschen zu viel. Das hängt aber auch vielleicht mit seinem Temperament zusammen. Er ist ein Spanier, wir wissen, wie die Spanier sind, die lieben Ballbesitz, Fußball. Die sind aber auch, was dieses Emotionale betrifft, nochmal ein bisschen, ja, anders als wir Deutschen, möchte ich jetzt sagen. Wir Deutschen sind ja manchmal ein bisschen zu fein und zu viel Neid und zu entspannt. Und das sind die Spanier halt einfach nicht. Und ich bin der Meinung einfach, ich würde da sogar einen Hot Take machen draus, dass wenn Riera die Vorbereitung bekommt im Sommer, die Spieler bekommen, die er für seine Idee braucht, die man auch phasenweise schon gesehen hat, auch jetzt beim Spiel in Augsburg, also seine Spieler bekommt, eine wirklich komplette Vorbereitung bekommt im Sommer. Erst dann bin ich der Meinung, kann man ihn auch fair bewerten, weil er hat dann seinen Kader zusammen. Die Mannschaft, die er jetzt übernommen hat, da hat er ja keinen einzigen Spieler verpflichtet. Und ich finde das immer ein bisschen schwer, dann zu sagen, ach, der Trainer, der kriegt es ja auch nicht hin. Ich meine, es ist mittlerweile der dritte Trainer in der Saison, weil wir auch phasenweise immer über diverse Spieler reden, die es nie geschafft haben. Dann sollten sich die Spieler hinterfragen, warum haben sie es bei Dino Topmüller nicht geschafft, warum haben sie es bei Schmidt nicht geschafft, die 4, 5 Spiele, warum schaffen sie es nicht unter Riera? Es muss ja irgendeinen Grund haben. Und das dann immer auf ihn zu schieben, finde ich ein bisschen zu leicht. Ich verstehe auch die Fraktion, die sagen, ach, mit Riera hat es halt nicht sollen sein. Mhm. Aber wie gesagt, nochmal, ich finde, man sollte ihm fairerweise die Vorbereitung geben, 6, 7 Wochen. Man sollte versuchen, die Spieler zu bekommen, die er sich wünscht, was halt wahrscheinlich Spieler sein werden, die sicher sind am Ball, die auch ein Spiel lenken können, mit viel Speed nach vorne kommen. Vielleicht nochmal einen großgewachsenen Stürmer, der die Bälle hält, der die Bälle festmacht. So jemanden haben wir ja gar nicht. Also das, was Sebastian Allaire damals war mit Bas Dost, hat das ja auch phasenweise ganz gut funktioniert. So, da finde ich einfach, dass man ihm die Zeit wirklich geben sollte. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich wäre dafür, dass man ihn behält. Aber ich könnte es auch verstehen, wenn man sich trennt. Aber dann hat man wieder eine Baustelle, die man erstmal gelöst bekommen muss, um dann einen Spieler zu verpflichten und so weiter und so fort. Also ich glaube, egal wie man es macht, es ist vielleicht falsch. Ich finde, man sollte ihn aber über den Sommer hinaus halten. Genau.
Ja. Sind auf jeden Fall Argumente, valide Argumente, die man für ihn ins Feld führen kann. Gibt es jemanden hier, David oder Matthias, der das anders sieht? Oder das genauso unterstützt und noch ergänzen kann mit Argumenten?
Ja, mir kommt unsere Mannschaft eigentlich so ein bisschen so vor wie der Schüler auf der Privatschule, der seinen Eltern jedes Mal erzählt, ja, also die Lehrer, also wenn die Lehrer mich endlich mal richtig unterrichten würden, dann würde ich ja auch endlich mal gute Noten schreiben, ja. Das ist mir halt einfach zu billig, ja. Die Mannschaft muss auch was dafür tun, ja. Und natürlich gibt es Gegenbeispiele, ja, wie Fischer in Mainz. Irgendwie, seit der da ist, spielen die ja einen komplett anderen Fußball, ja. Ich weiß nicht, wie langfristig das ist oder nachhaltig das ist. Das ist eine andere Frage. Riera macht sich halt einfach angreifbar. Das weiß ja jeder als einfach mittlerweile mit diesen dicken Sprüchen. Hat er sich einfach sehr angreifbar gemacht. Das
aber lass mal sportlich bleiben. Stefan sagte so, okay, irgendwie, das sind nicht die Spieler seines Systems. Ich attackiere jetzt mal das System, weil ich erkenne gar nicht, was will er denn machen? Also klar, es sind nicht Spieler, die er verpflichtet hat. Den Kerl hätte anders zusammengestellt und so weiter. Ich sehe seit 3 Monaten keinen Plan. Keine Identität, wohin soll das denn jetzt gehen, so richtig. Das ist das, was ich kritisiere. Das sind schon, finde ich, 3 Monate Trainingsinhalte. Ja, die Mannschaft hatte vorhin einen anderen Trainer, der die 2,5 Jahre betreut hat. Aber ich denke, du stehst ja jeden Tag auf dem Platz. Seit 3 Monaten.
Ich würde dazu nochmal gerne was sagen,
ja, gerne,
wenn ich darf.
Gerne.
Zwar finde ich, dass halt auch so ein neues System und gerade eine neue Spielidee, wie gesagt, wir waren ja beim Ballbesitz, Fußball und so weiter, und das neue System vom Trainer zu implementieren, dass die Laufwege stimmen, dass die Passwege im Prinzip wie blind funktionieren, das braucht seine Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Da brauchst du auch gegebenenfalls ein halbes Jahr, vielleicht auch noch bis zur Winterpause der neuen Saison, jetzt hoffentlich nicht. Aber du brauchst halt einfach eine gewisse Zeit, damit die Spieler verstehen, was müssen sie wann machen, wo müssen sie hinlaufen. Ich finde persönlich, du hast schon, auch in Wolfsburg, als ich live dabei war, gesehen, dass sie versuchen, möglichst ihre schnellen Leute in die Tiefe zu bekommen. Jupp zum Beispiel über die rechte Seite hat das häufiger probiert. Also die Spieler dazu haben wir, die müssen halt nur spielen. Was die Spieler halt auch phasenweise vermissen lassen oder verpassen manchmal, ist dieses, wenn sie den Ball bekommen von einem Verteidiger, sich nach vorne zu drehen, weil die haben manchmal 5 bis 10 Meter Platz, wo ich mir denke, jetzt geh doch noch einfach 2, 3 Schritte und dann spiel halt mal einen vertikalen Ball oder versuch halt auch mal irgendwie dich im 1 gegen 1 durchzusetzen. Die Spieler, die haben wir ja gar nicht. Also wir haben bis auf Can Uzu und vielleicht auch noch Litz Doan in seiner Bestzeit, Kali Mueno würde ich dazu jetzt auch noch zählen. Wir haben ja kaum jemanden, der sich mal durchsetzt. Da wird dann der Ball gestoppt, dann wird dann wieder nach hinten gespielt und so weiter. So, und dieses System oder diese Spielidee zu verstehen, im Gehirn zu verankern, dann fehlt natürlich auch das Selbstbewusstsein. Du brauchst Selbstvertrauen, auch mal so einen riskanten Ball zu spielen und nicht gleich wieder die Sorge zu haben, oh, wenn der Ball jetzt verloren geht, was passiert dann und so weiter. Ich glaube, dass das bei vielen Spielern einfach drin ist im Kopf, so dieser, der Schiss, Fehler zu machen. Ich glaube, das sitzt bei ganz vielen Spielern halt noch drin, und das jetzt in der Kürze der Zeit irgendwie rauszubekommen, das wird nicht funktionieren. Also wir werden jetzt auch in diesen nächsten drei Spielen jetzt nichts Wahnwitziges sehen und oh, Spektakuläres sehen, das wirst du nicht sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen würde ich nochmal dafür sein, dass man Riera die Vorbereitung gibt im Sommer mit den Spielern, die er dann hoffentlich auch bekommt, und wenn das dann vorbei ist, dann finde ich, dann kann man ihn auch fair bewerten. Okay. Weil jetzt, wie gesagt, das sind nicht die Spieler, die er wollte. So würde ich es jetzt mal hart sagen.
Was mich allerdings trotzdem so ein bisschen erstaunt ist, also wir reden ja immer über die Spieler und wir gehen ja immer davon aus, dass der Spieler sich im Training so zeigt, wie wir die Spieler in der vergangenen Saison bei anderen Vereinen gesehen haben. Ich gehe jetzt mal von Doan, ich gehe von Burkhardt aus, ich gehe von anderen Beispielen aus. Aber wir wissen ja wirklich nicht, was unter der Woche passiert. Warum greift Riera nicht bei Doan gleich setzt ihn nicht in die Startelf? Warum versucht er mit einem Lov Arov plötzlich so einen ganz anderen Impuls zu setzen? Auch wenn Arov jetzt auf der anderen Seite gespielt hat. Aber ich will einfach nur, ich finde es interessant. Es wurde ja auch so gesagt, ey, die Bank 120 Millionen Marktwert, was da sitzt. Also deswegen, ich möchte mich auch so ein bisschen, ich würde wahnsinnig gerne mal in der Kabine sein. Ich würde wahnsinnig gerne mal so Stimmung mitbekommen. Welche Grüppchenbildung gibt es da? Was gibt es da für Animositäten? Was ist da los? Was da für eine Dynamik einfach sich entwickelt, dass ein Trainer auch solche Entscheidungen trifft, dann zu sagen, ich bringe den Burkhardt 3 Minuten vor Spielende. Ja, das sind ja was viele Dinge, wo wir uns fragen. Wissen wir ja nicht.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich nochmal kurz aufgreifen möchte. So, man weiß nicht, was in der Kabine passiert. Aber wenn mal was aus der Kabine geteilt wird, dann ist es ja immer von der Eintracht selbst gesteuert. Da gab es doch vor einer Woche oder zwei diese eine kurze Sequenz aus der Kabine, wo er irgendwie so eine Ansprache hält, ne? Und da habe ich mich gefragt, warum hat man das veröffentlicht? Es sollte demonstrieren, die Mannschaft ist da, die ist heiß, die folgt dem Trainer und alle sind motiviert bis in die Haarspitzen. Ich fand das etwas, was ich auf gar keinen Fall veröffentlicht hätte, weil es meiner Meinung nach nicht zeigt, dass Mannschaft und Trainer voll da sind und so, und jetzt gehen wir raus und jawohl. Also das fand ich bemerkenswert, dass man das veröffentlicht hat. Also ja, wir alle kennen eine Mannschaftskabine, unabhängig davon, ob es Basketball oder Fußball ist, oder wir haben alle Mannschaftssport gemacht. Und da dachte ich so, also so habe ich, also wenn das das Beste ist, was aus der Kabine kommt, dann ist es echt nicht so gut. Also vielleicht gibt es auch so ein Problem, das, was ich nicht hoffe, das ist eine reine Spekulation, vollkommen klar, aber dass die Spieler auch so ein bisschen denken, boah, jetzt der Dampfplauderer hier wieder.
Aber ich würde mal gerade noch eine ganz andere.
Ja, dann mach Matthias.
Nee, ich wollte nur eine Sache dazu noch sagen. Wir gucken ja immer noch auf Albert Riera. Wie viel Co-Trainer hat Albert Riera mitgebracht? Kommen die von der Chemistry bei den Spielern an? Also wir gucken ja immer nur auf ihn, sondern es kann ja auch mal sein, dass der ganze Staff um ihn herum irgendwie nicht die Vibes auslöst, auf die Spieler irgendwie Bock haben. Oder es entsteht nicht so eine Schakka-Stimmung, eine Positivstimmung. Also es wird mir zu sehr immer auf Riera konzentriert. Und vielleicht, wenn wir immer sagen, das Team stimmt nicht, vielleicht stimmt auch das Team nicht. Ja. Und das ist jetzt alles sehr hypothetisch, ist alles sehr klein gedacht oder auch groß gedacht, wie man es will. Aber ich glaube, in so einem Konstrukt mit einem Verein, mit 26 Spieler, ein Staff von, keine Ahnung, 15 Leuten. Das ist, also, wenn du ein Team von 40 Leuten und Backoffice noch hast, ich glaube, da muss man echt gut führen, um da wirklich eine richtig gute Emotion auszulösen, so wie es gerade Vincent Kompany beispielsweise in München macht.
Ja. Ich finde es auch sehr bemerkenswert. Es gab ja vor einigen Wochen auch viele Berichte von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, die irgendwie gemeint haben, ach, viele Spieler haben sich schon abgewendet von dem Trainer und sind mit dem unzufrieden. Kann ja sein. Jetzt ist aber mit Skiri mittlerweile der vierte Spieler, weiß ich nicht, entweder herangetreten an die Presse oder so, der gesagt hat, also sie stehen zu 100% hinter dem Trainer. Der Trainer hat einen ganz klaren Plan, wie er Fußball spielen lassen möchte. Das hat, glaube ich, Ansgar Knauf nach dem Spiel in Wolfsburg auch schon gesagt und auch noch nach dem letzten Spiel, weil auch sich viele gewundert haben, wieso er jetzt den und den Spieler aufgestellt hat. Er hat gesagt, das hatte schon einen Sinn, den man vielleicht als Zuschauer oder als Außendarstehender nicht vielleicht versteht oder sieht. Die Spieler, die wussten es vorher. Also ich meine, die Spieler, die müssen ja wissen, wieso sie spielen oder wieso sie nicht spielen oder wieso Spieler X jetzt spielt und der halt nicht. Und deswegen finde ich, dass sich das so ein bisschen ja beißt. Auf der einen Seite heißt es, er hat die Spieler verloren oder er hat schon viele Spieler verloren, aber auf der anderen Seite ist es jetzt mittlerweile der vierte Spieler, der irgendwie das Gegenteil sagt. Also sie kommen gut mit ihm zurecht, sie stehen 100% hinter dem Trainer, er hat eine klare Idee. Und deswegen nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, wenn er die Spieler hat, die ihm auch folgen, die auch verstehen, was er spielen lassen möchte und wie er spielen lassen möchte, dann glaube ich, sehen wir nächstes Jahr auch wieder besseren Fußball als in der Saison, als jetzt in den 2-3 Monaten, wo er jetzt hier ist.
Das wäre wirklich, ja, das wünschen wir uns auf alle Fälle. Und da würde natürlich auch die Europa League Qualifikation helfen, weil du dann ein bisschen besseres finanzielles Polster hast. Glaube, dass wir im Sommer so oder so auf jeden Fall auch einen gewissen Verkaufsdruck haben werden. Spätestens, wenn wir Conference League oder gar nichts spielen. Ja, und dass das trotzdem irgendwie jetzt schon klar ist, okay, Riera und Krösche haben schon gesprochen und Krösche weiß, okay, das sind die Spieler, die Riera auf dem Schirm hat, die seiner Meinung nach für das System gut in Frage kommen. Matthias, dein Take noch zu der Riera-Sache.
Mir platzt bald der Kragen. Ich muss echt sagen, wenn irgendein Spieler rumjammert, Riera zwingt bestimmt keinen Spieler, scheiße zu sein. Wenn du siehst, wie Love Arrow Einsatz zeigt, jeden Ball hinterhergeht mit 17 Jahren, dann muss ein gestandener Bundesliga-Profi vielleicht sich mal hinterfragen, warum er denn nicht diesen Einsatz bringen kann bei einem Spiel, ja.
Du siehst also komplett eigentlich die Mannschaft in der Pflicht und man sollte viel weniger über den Trainer reden. Das ist so das, was ich raushöre. Ja. Okay.
Ich würde ganz gerne noch eine Sache zu Stefan sagen. Wir sollten nicht zu viel die Medien verfolgen gerade, weil ich finde, wir hatten darüber vor 2 Folgen schon gesprochen, die Rolle, die die Medien gerade einnehmen gegenüber Riera, ist aus irgendeinem Grund nicht fair, habe ich so den Eindruck. Und das ist jetzt nicht nur die Zeitung mit den 4 Buchstaben, sondern es tun sich andere auch nicht mit besonderer Fairness zutage. Und es ist natürlich schwer, dann an Informationen ranzukommen, aber es gibt zum Glück die Pressekonferenzen, die man sich live anschauen kann. Es gibt dann Interviews danach und man sollte sich vor der Kamera und dann sollte man sich selber eine Meinung bilden und nicht unbedingt alles nachlesen, was in den anderen Blättern steht.
Ist das auch, ja.
Ach, nee, gerne, Stefan, bitte.
Nee, das ist auch genau richtig, was du sagst. Ich glaube, manchmal lässt man sich einfach von dem, was geschrieben wird, ein bisschen zu viel leiten und interpretiert da vielleicht auch ein bisschen zu viel rein. Ich finde aber auch, dass die Presseleute, diverse Presseleute auch sehr ungünstige Fragen gestellt haben, irgendwie in der letzten Zeit. Also zum Beispiel nach dem Spiel in Augsburg war, glaube ich, eine Reporterin, die dann wirklich, und ich musste mir das wirklich 3-4 Mal nochmal, die hat wirklich gefragt, dass Johnny Burkhardt nicht spiele, ob das einen Grund hätte oder beziehungsweise ob das damit zusammenhängen würde, was er vor 1-2 Wochen im Fernsehen mal irgendwie gesagt hätte. Ob das der Grund wäre, wieso, ja. So, da habe ich gedacht, hä? Was soll das denn?
Aber dann also, siehst du doch, dass sie nicht Grund gespielt suchen.
Ja, und ich finde genau so Sachen finde ich nicht fair. Und er wird auch phasenweise, finde ich, falsch verstanden. Ich finde, ich war früher auch nicht der Beste in der Schule, aber ich finde die Sachen, die er sagt, manchmal sagt er das auch zu schnell, weil er halt in seinem Spanischen, wir wissen, wie die Spanier reden, und er redet dann auch so ein bisschen schneller. Aber ich finde, es ist verständlich. Also ich persönlich, ich komme gut mit bei den Sachen, die er sagt. Ich finde das auch sehr verständlich. Ich finde auch, man versteht seinen Hintergrund, wieso er jetzt so und so hat spielen lassen. Aber die Fragen teilweise, wie gesagt, ich habe bei der Frage gedacht, ich bin im falschen Film. Der hat bestimmt nicht gespielt, weil er vor 2 Wochen mal irgendwas im Fernsehen kritisiert hat. Deswegen hat er bestimmt nicht gespielt. Aber die Frage zu bringen, sich dahin zu setzen und diese Frage wirklich zu stellen, habe ich gedacht, ja. Ich verzweifle wirklich manchmal. Aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, ich gebe dir recht, man sollte wirklich jetzt gerade in der nächsten Zeit weniger lesen, selbst sich eine Meinung bilden, sich die PKs mal angucken, weil in zu viel auch einfach zu viel rein interpretiert wird. Da hast du recht.
Und auch gerne, ne? Das ist ja dann immer leicht, ja, auch in irgendeine Kerbe zu schlagen, ne? Das ist genau. Ja dann ganz klar. Das gehört auch zur Wahrheit, auf jeden Fall. Dass Medienberichterstattung nicht immer fair ist und auch manchmal in den guten Zeiten zu unkritisch und in den mittelmäßigen wie jetzt dann auch gerne mal aus der Mücke ein riesen Elefant gemacht wird. Ihr Lieben, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, machen wir mit einem kurzen Ergebnistipp noch den Deckel auf diese Folge und harren der 3 Spiele, die da kommen. Hoffnung ist keine Strategie, aber eine bessere fällt mir jetzt zumindest gerade nicht ein. Und ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren. Und frag jetzt mal dich, Stefan, wie geht's aus? Heimspiel gegen Hamburg?
Heimspiel gegen Hamburg, Sieg 2-0.
2-0, ach, das wäre schön. 1-0 Sieg auch. Super, David.
Die 2 steht bei mir auch, aber wir kriegen einen. Ich habe so Heidenheim-Vibes. Ja.
Ein gezitterter Sieg. Okay, Matthias.
Ich hoffe, die Mannschaft lässt mich einfach eines Besseren belehren. Haut den Hamburger SV einfach mal 3-0 weg. Ich habe für wenigstens ein Spiel in der Saison würde ich gerne noch mal mir ein schönes Spiel anschauen.
Ja.
Am liebsten auch auf unser Tor.
Wie wäre es, wenn Alex Meyer einfach in der Nachspielzeit in der Nordwestkurve, vor der Nordwestkurve dann noch ein Tor schießt? Ist ja schon mal vorgekommen. Ja, dann sage ich auch, bin ich bei Stefan 2-0. Ich bin davon überzeugt, dass der HSV es nicht schafft, ein Tor gegen uns zu schießen. Cetera auch wieder verbessert. Vielleicht hat ihm das Spiel gegen Augsburg auch etwas Selbstvertrauen gegeben. Und so, mehr geht nicht. Also 4 Siege in der aktuellen Konstellation. Also so kann man ja kaum noch sein. Das ist finde ich gut, Männer. Es gibt uns Hoffnung. Matthias, du also hast noch was.
Es sollte vor dem Spiel eine Reporterin oder Reporter fragen, warum Doan nicht gespielt hatte. Ja, die 5. Gelbe.
Ja, das ist gut. Richtig.
Wir hatten das mit dem Trainer jetzt zu tun.
Ja. Ja, der kann gar nicht. Feiert Kommunion. Immer so ein schöner Spruch. Okay, ihr Lieben, dann fahren wir jetzt mit einem Lächeln in die Woche und freuen uns auf das Heimspiel gegen den HSV, Samstag 15:30 Uhr. Ja, das wird vielleicht gut. Wer weiß. Wir hoffen's. Wir glauben's. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns spätestens nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Gute Woche. Tschüss.
Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.